Ich möchte zum nächsten Referenten kommen, zu Lukas Leutzinger. Lukas Leutzinger ist Journalist, Blogger und Buchautor. Er arbeitet als Redaktor bei der NZZ und beim Schweizer Monat. Nach einem Bachelorstudium der Politikwissenschaft sowie Stationen bei der Nachrichtenagentur SDA und der Luzerner Zeitung verfasste er das Buch «Z'Wort isch fri» über die Glaner Landsgemeinde, das 2018 publiziert wurde. Dieses Buch würde ich sehr empfehlen. Es gibt einen sehr guten Einblick, historisch und auch aktuell, über die Glaner Landsgemeinde. Also das ist jetzt auch wiederum ein Politikwissenschaftler, der eben nicht geschwiegen hat, sondern wirklich sich das vorgenommen hat, dieses Thema, dieses wichtige Thema, und darüber ein Buch verfasst hat. Neben seiner journalistischen Tätigkeit ist er Chefredaktor von napoleonsnightmare.ch, eines Blogs über staatspolitische und demokratietheoretische Fragen. Also auch diesen Blog kann ich nur sehr empfehlen, Napoleons Nightmare. Es hat dort zum Beispiel zahlreiche Rezensionen von historischen Büchern. Man hat einen Veranstaltungskalender, man kann sich natürlich äußern. Es gibt dort die Diskussionsmöglichkeit. Ich finde, das ist ein neues Medium und Sie machen es eigentlich vor, wie man das gut nutzen kann, wie das auch eine Breitenwirkung bekommt. Ich finde das wirklich sehr gut. Ja, Herr Leutzinger wird über das Thema sprechen. Sie sehen es schon, die Landsgemeinde, ein Vorbild der Demokratie oder ein demokratisches Fossil. Ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag, Herr Leutzinger. Bitte.
Ja, herzlichen Dank. Ich begrüße Sie auch von meiner Seite. Mein Name ist Lukas Leutzinger. Herr Rocca hat es bereits erwähnt. Ich bin Journalist, Blogger und Autor dieses Buches «Z'Wort isch fri» über die Geschichte und Bedeutung der Landsgemeinde in der Gegenwart im Kanton Glarus. Und über diese Geschichte und Gegenwart wird es auch in meiner Präsentation gehen. Ja, die Landsgemeinde, sie ist umstritten, immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Zwei Perspektiven möchte ich zu Beginn darstellen, die das ein bisschen verdeutlichen. Wenn das dann soweit ist von der Präsentation her, sieht man es so? Gut. So. Funktioniert schon. Mhm. Genau. Sie sehen auf der linken Seite einen Auszug aus dem Buch Staatsrecht der Schweizerischen Kantone von Andreas Auer, wo er zur Landsgemeinde sagt, sie sei ein institutionelles Kuriosum geworden, das, Zitat, zwar heute noch Besucher aus dem In- und Ausland anzuziehen, den zeitgenössischen Ansprüchen der politischen Gleichheit und der Abstimmungsfreiheit aber nicht mehr zu genügen vermag. Also es ist ein bisschen eine kritische Sicht. Dann auf der anderen Seite eine Kolumne von Michael Herrmann im Tagesanzeiger von 2017, wo er das Glarner Vorbild lobt und schreibt, es ist exakt diese Zwitterding aus Volk und Parlament, das die Glarner Landsgemeinde auszeichnet. Sie bindet die Bevölkerung auf weltweit einzigartige Weise die Verantwortung ein und schafft das, was die Angelsachsen als Empowerment betrachten. Also zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Landsgemeinde und diese werden den Ausgangspunkt bilden von den folgenden Ausführungen. Kurz zum Ablauf. Ich werde zu Beginn nochmal ganz kurz auf die Eigenheiten der Landsgemeinde eingehen. Danach wird es darum gehen, welche Rolle die Landsgemeinde gespielt hat für die moderne schweizerische Demokratie. In diesem Rahmen werde ich der Frage nachgehen, wie die Urdemokratie Landsgemeinde eigentlich in der Praxis funktioniert hat, wie gut sie funktioniert hat, welche Eigenheiten sie hatte und darauf aufbauend zwei unterschiedliche Auffassungen von Freiheit einander gegenüberstellen und zum Ende dann die Frage beantworten in Bezug auf den Einfluss auf die moderne Demokratie, auf den Ursprung der modernen schweizerischen Demokratie. Gab es einen klaren Bruch gegenüber der vormodernen Zeit oder eine Kontinuität? Die beiden Zitate zum Anfang haben es klar gemacht. Die Landsgemeinde hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind die sehr weitgehenden Mitbestimmungsmöglichkeiten, welche die Bürger genießen an der Landsgemeinde. Man hat nicht nur das Stimmrecht, man hat einerseits das Stimmrecht, das sehr weit geht, über sehr viele Fragen, die man abstimmen kann. Hinzu kommt das Antragsrecht, das Einzelantragsrecht. Jeder Stimmberechtigte hat die Möglichkeit, Anträge zuhanden der Landsgemeinde zu verfassen und zu stellen, und das nicht nur im Vorfeld, sondern eben auch an der Versammlung selber. Und als drittes Element eben das Rederecht. Jeder kann an der Landsgemeinde das Wort ergreifen und dadurch ergibt sich die Möglichkeit einer unmittelbaren Diskussion und Deliberation unter den Stimmbürgern. Dem stehen gewisse Nachteile gegenüber. Die Partizipationsrechte sind zwar sehr weitgehend, allerdings auch mit gewissen Hürden verbunden, sodass die Hürden in dem Sinne, man muss sich physisch vor Ort begeben, man muss unter Umständen mehrere Stunden im Ring stehen, um sein Stimmrecht auszuüben, und das ist nicht allen möglich oder nicht alle wollen das, und eine Folge davon ist, wie wir gesehen haben, dass die Stimmbeteiligung relativ tief ist, zumindest im Vergleich zu Urnenabstimmungen. Was dazu kommt, ist, dass durch den Abstimmungsmodus mit dem Handerheben das Stimmgeheimnis nicht gewährleistet ist, weil die Stimmen nicht weil man offen abstimmt, und das bringt es auch mit sich, dass die Stimmen nicht gezählt werden, zumindest in Glarus, sondern eben nur geschätzt durch den Landammann, und das ist auch eine Kritik, die häufig geäußert wird an der Landsgemeinde. Diese Diskussion über die Vor- und Nachteile der Landsgemeinde, was nun überwiegt, die ist Jahrzehnte, schon Jahrhunderte alt, und sie prägt letztlich auch die Sicht auf die Landsgemeinde, die Rolle der Landsgemeinde in der Geschichte der schweizerischen Demokratie. Es gibt die eine Seite, die sagt, die Landsgemeinde ist eigentlich die Wiege der Demokratie in der Schweiz. Die Versammlungsdemokratie bildet den Kern der direkten Demokratie. Und es gibt die andere Seite, die sagt, die Landsgemeinde ist eigentlich eine vormoderne Institution, die mit demokratischen Rechten im heutigen Sinn eigentlich nicht viel zu tun hat und im Widerspruch steht zu modernen Prinzipien der Aufklärung. Und dass es eigentlich einen Bruch gab im 18., 19. Jahrhundert zwischen eben dieser vormodernen Form und dem, was wir dann als moderne Demokratie geschaffen haben, die auf den Prinzipien der Französischen Revolution aufbaut. Sicher ist, dass die Landsgemeinde in ihrer Geschichte immer wieder als ganz konkret als Vorbild gedient hat für Bewegungen in anderen Kantonen, die sich gegenüber der Obrigkeit für mehr demokratische Mitsprache eingesetzt haben. Herr Rock hat das erwähnt, beispielsweise die Bauernaufstände im 17. Jahrhundert, der Bauernkrieg in Entlebuch und im Emmental, wo sich die Anführer sehr explizit auf die Landsgemeinde bezogen haben. Dann später auch Ende des 18. Jahrhunderts, wo es sogar ironischerweise die Untertanengebiete der Landsgemeindekantone eigene Landsgemeinden geschaffen haben, also so eigentlich ihre Unabhängigkeit betont haben und sich das untermauert haben, indem sie eben eigene Landsgemeinden ausgerufen haben. Später dann, wie wir gesehen haben, im 19. Jahrhundert die Regenerationsbewegung und dann vor allem auch die demokratische Bewegung, die sich auf die Landsgemeinde bezogen, sie zumindest propagandistisch einsetzten als wichtiges Symbol, wichtiges Vorbild in diesem Sinne, wenn auch nicht immer als, dass man quasi die Landsgemeinde direkt übernehmen wollte oder konnte. Also ein Vorbild in diesem Sinne, aber was war das für ein Vorbild, die Landsgemeinde damals für diese Bewegungen? Oder anders gefragt, wie demokratisch war dieses demokratische Vorbild? Und da gibt es aus heutiger Sicht, nach heutigen Maßstäben, doch gewisse Zweifel anzubringen, also den heutigen Anforderungen an eine funktionierende Demokratie entsprach die Landsgemeinde in der Neuzeit sicherlich nicht. Das begann bereits beim Stimmrecht, wer überhaupt stimmberechtigt war. Das waren zum einen nur volljährige Männer und es waren vor allen Dingen auch nur Einheimische oder Eingesessene, die sogenannten Hintersäßen, die Niedergelassenen, die kein Bürgerrecht hatten, die waren auch vom Stimmrecht an der Landsgemeinde ausgeschlossen. Und das ist daher relevant, weil die Hürden, um dieses Bürgerrecht zu erlangen, relativ hoch waren, insbesondere auch finanziell. Die Folge davon war, dass mit der Zeit ein immer größerer Teil der Einwohnerschaft vom Bürgerrecht und damit eben auch vom Stimmrecht an der Landsgemeinde ausgeschlossen war. So war um das Jahr 1800 herum von 23.000 Einwohnern im Kanton Glarus damals nur gerade 5.000 stimmberechtigt, also weniger als ein Viertel der Einwohner. Das hat man dann erst im 19. Jahrhundert allmählich korrigieren können und die Hürden hier ein bisschen gesenkt. Also man sieht, die Auffassung von Demokratie damals war eine sehr exklusive. Und das zeigt sich auch daran, dass die Landsgemeindeorte keinerlei Widerspruch darin erkannten, dass sie zwar den eigenen Bürgern eine relativ große Mitbestimmung gewährten, aber gleichzeitig andere Gebiete eroberten und diese vollständig von jeder Mitwirkung oder Mitbestimmung ausschlossen. Also hier kommt auch diese Exklusivität ein bisschen zum Vorschein. Und dann noch ein dritter Aspekt, den ich hier beleuchten möchte, der dieses Bild des demokratischen Ideals ein bisschen trübt. Die weit verbreitete politische Korruption, also insbesondere die Wahlbestechung, war weit verbreitet damals. Es gibt beispielsweise einen Fall aus dem 16. Jahrhundert, der überliefert ist, wo es darum ging, einen Landvogt für die Landvogtei Lugano zu wählen. Das war damals ein Untertanengebiet der Eidgenossenschaft. Und da haben sich tatsächlich zwei Bewerber für dieses Amt ein regelrechtes Wettrüsten mit Bestechungsgeldern geliefert, sodass dann am Ende die eidgenössische Tagsatzung intervenierte und Glarus eine Rüge erteilte mit der Warnung, dass sie inskünftig keine Glarner Landvögte mehr einsetzen werden, wenn sich die Verhältnisse nicht bessern würden. Die Glarner erkannten dieses Problem, waren sich dessen bewusst. Es gab auch immer wieder Versuche, das einzuschränken, beispielsweise mit offiziellen Abgaben, also dass man, wenn man ein Amt erhielt, verpflichtet wurde, eine Abgabe zu leisten in die Staatskasse oder direkt an die Mitbürger, was natürlich den Nachteil hatte, dass das die politische Gleichheit dieser eher nicht dienlich war, weil damit Ämter natürlich erst recht nur den reicheren Bevölkerungsschichten zugänglich waren. Was man auch versucht hat, ist, dass man im 17. Jahrhundert für gewisse Ämter das Losverfahren einführte, dass man also Ämter nicht mehr durch Wahl bestimmte, sondern durch das Los. Und das ist ja beispielsweise auch heute wieder in der Diskussion. Also zusammengefasst, es gab gewisse demokratische Mängel an der Landsgemeinde und trotzdem muss man sagen, im Vergleich zu umliegenden Staatsgebilden hatten die Einwohner von Glarus oder von anderen Landsgemeindekantonen also sehr weitgehende Mitbestimmungsrechte, einzigartige Rechte. Die politischen Strukturen waren also von unten nach oben aufgebaut, gewissermaßen, also bottom-up statt top-down. Die Macht wurde von unten nach oben vergeben und auch legitimiert. Das zeigt sich auch an der, die Macht lag bei der Gesamtheit der Bürger und das Verständnis war, dass die Bürger eine absolute Souveränität genossen, dass die Landsgemeinde auch eine absolute Souveränität hatte. Das lässt sich vergleichen mit den damaligen aristokratisch verfassten Kantonen oder auch Monarchien, wo die Souveränität uneingeschränkt galt. Allerdings war der Souverän dann eben nicht eine einzelne Person, sondern die Gesamtheit des Volkes. Und die Auffassung damals von Freiheit war eben, dass man die Freiheit nicht als Recht, sondern als Privileg betrachtete, das man sich verdiente als Volk. Und in diese Ausgangslage tritt nun die Aufklärung mit einem ganz anderen Verständnis eigentlich von Freiheit, welche das Individuum eben ins Zentrum stellte, nicht das Kollektiv, und auch die Rechte des Individuums betonte. Also die Souveränität des Volkes oder des Staates war eingeschränkt oder konnte eingeschränkt werden durch eben naturrechtlich begründete Rechte des Einzelnen gegenüber dem Staat. Diese Gegenüberstellung veranschaulicht folgendes Zitat von Edgar Bonjour aus dem Jahr 1939. Der schreibt: Die moderne Forderung nach Freiheit des Individuums wäre vom alten Eidgenossen nicht verstanden worden. So sehr fühlte er sich in allen Lebensbereichen mit seiner Volksgemeinschaft verbunden. Nicht für sich persönlich erstrebte er Unabhängigkeit, sondern für den politischen Volkskörper, dem er angehörte. Hier kann man mit seltener Deutlichkeit den Unterschied wahrnehmen gegenüber dem modernen demokratischen Freiheitsbegriff der Aufklärung, der den Staatskörper in Individuen auflöste und atomisierte. Also man sieht diese alte Auffassung und gegenüber dem diese neue Auffassung, diese moderne Auffassung der Aufklärung. Nun war es aber nicht so, dass diese neue Idee die alte einfach ersetzte, sondern es war tatsächlich so, dass es einen Wandel gab der bestehenden politischen Strukturen, und dieser Wandel betraf eben nicht nur die Landsgemeindeorte, sondern auch andere Gebiete, andere Kantone in der Eidgenossenschaft. Und es war so, dass sich in diesen Kantonen die liberale und demokratische Bewegung im 19. Jahrhundert, wie wir gesehen haben, inspirieren ließen von den Landsgemeindeorten oder eben demokratischen Orten, wie sie damals genannt wurden. Das zeigt sich etwa im Kanton St. Gallen, wie René Rocca das erwähnt hat, wo man sich für die Einführung des Vetos als quasi eine Frühform der direkten Demokratie auf die Landsgemeinde Bezug nahm. Oder auch in Kanton Zürich im Zuge der demokratischen Bewegung in den 1960er Jahren, wo nicht nur solche Volksversammlungen abgehalten wurden, sondern man in die neue Verfassung 1969, dieses Instrument der Einzelinitiative aufgenommen hat, und zwar explizit in Bezug auf mit Bezugnahme auf den Kanton Glarus, wo es dieses Einzelantragsrecht bereits gab. Und umgekehrt war es aber auch so, dass die Landsgemeindekantone sich anpassten und liberale Ideen eigentlich aufnahmen. So nahm Glarus 1836 eine neue liberale Verfassung an, in der verschiedene Freiheitsrechte, Rechtsgleichheit, Gewaltenteilung und so weiter aufgenommen wurde. Und Glarus und Appenzell nahmen 1848 auch die neue Bundesverfassung, die liberale Bundesverfassung an. Die anderen, die katholischen Landsgemeindekantone, lehnten diese ab, aber das ist aus meiner Sicht vor allem mit dem konfessionellen Konflikt damals zu erklären und nicht mit den unterschiedlichen Auffassungen von Freiheit. Also man kann sagen, die Landsgemeindekantone, die Landsgemeinden machten diesen Wandel zur modernen schweizerischen Demokratie auch mit. Und ich würde argumentieren, dass ohne die gewachsenen Strukturen der Landsgemeinde Kantone sich die moderne schweizerische Demokratie, die direkte Demokratie, nicht so hätte durchsetzen können, nicht so schnell und nicht in dieser Form und diesem Ausmaß, wie das dann tatsächlich der Fall war. Und das stimmt mich auch eher skeptisch gegenüber dieser These eines Bruchs, eines klaren Bruchs zwischen der vormodernen Form der Demokratie und der modernen Form. Das würde ich in dieser Absolutheit anzweifeln. Zwar ist es durchaus so, wie wir gesehen haben, dass es einen Unterschied gab zwischen diesem vormodernen und diesem modernen Verständnis von politischer Freiheit, aber das hat aus meiner Sicht nicht nur oder nicht direkt mit der Landsgemeinde per se zu tun. Also die Landsgemeinde der alten Eidgenossenschaft war geprägt von diesem damaligen Verständnis, aber die Form der Demokratie determiniert aus meiner Sicht nicht den Charakter, den eine Demokratie hat. Und es zeigt sich auch, das hat beispielsweise Hans-Peter Schaub auch gezeigt, dass heute zumindest die Landsgemeindekantone, dass dort die liberalen Freiheitsrechte oder die individuellen Freiheitsrechte nicht weniger ausgeprägt sind als in Urnendemokratien. Ja, abschließend lässt sich sagen, die Landsgemeinde hat ihre Ursprünge in der vormodernen Zeit. Das bedeutet aber nicht, dass sie als Institution per se vormodern wäre. Im Gegenteil, man kann auch argumentieren, dass gerade in der heutigen Zeit, wo in vielen Demokratien das Vertrauen in die demokratischen Institutionen in einer Krise ist, wo auch die Stimmbeteiligung vielerorts sinkt und zugleich eine starke politische Polarisierung zu beobachten ist, dass gerade unter diesen Umständen die Landsgemeinde vielleicht wieder auch als Vorbild dienen kann, also nicht im wörtlichen Sinn, aber in dem Sinn, dass man die direktdemokratischen Rechte, die Mitbestimmungsrechte sich zum Vorbild nimmt und sich vielleicht auch wieder überlegt, wie man das Vertrauen in den Bürger stärken kann durch solche Mitbestimmungsrechte auf der einen Seite, aber andererseits auch die Diskussionskultur, die eben an der Landsgemeinde zu beobachten ist und die auch immer sehr eindrücklich ist, dass man die in der Demokratie, denke ich, allgemein auch fördern kann und sollte. Und zum Schluss lässt sich sagen, das Bild der Landsgemeinde ist oft von Klischees geprägt. Das gilt für ihre Befürworter wie auch für ihre Gegner. Auf der einen Seite wird gesagt, dass es die Urdemokratie eigentlich ist. Sie wird zur Urdemokratie stilisiert. Und auf der anderen Seite wird sie als alter Zopf bezeichnet, der abgeschafft gehört. aber ich denke, die Realität ist eben komplexer. In der Realität hat sich die Landsgemeinde auch immer gewandelt und den Verhältnissen angepasst. Aber sie bleibt trotz allem eine Demokratieform, eine eigenständige Demokratieform mit ihren Vorteilen, aber auch Nachteilen. Und aufgrund dieser Vor- und Nachteile gilt es, die Landsgemeinde heute zu beurteilen, auch in Bezug auf die Zukunft, auf ihre Diskussionen über Abschaffung beispielsweise. Aber das muss die Grundlage dieser Diskussion sein und nicht per se das Alter der Institution. Und wer mehr dazu erfahren möchte, dem kann ich natürlich mein Buch empfehlen, das es in jeder guten Buchhandlung zu kaufen gibt oder bei mir direkt. Und nun bleibt es mir nur noch, mich bei Ihnen zu bedanken für die Aufmerksamkeit und Ihnen noch die Möglichkeit zu geben für Fragen und Diskussionspunkte. Vielen Dank.